Ich sag dir, wo die Frauen heute sind, die sind an ihrem Telefon. Das heißt, wenn ich also eine Frau kennenlernen möchte, dann muss ich die über ihr Telefon kennenlernen. Das möchte ich aber nicht. Also bleib ich Single. Das ist eine Sucht und das Problem bei der Sucht der digitalen Welt ist, dass sie uns unmittelbar in dem Moment, wo wir reinschauen, süchtig macht.
Wenn wir einen Moment irgendwo in der Öffentlichkeit warten, dazu stehen, ohne ans Smartphone zu greifen und fake irgendwelche wichtigen Nachrichten zu haben, Momente der Angst einfach auszuhalten und das zu fühlen, nicht abzulenken, nicht wegzudrücken, nicht das nächste Reel zu sehen, zu liken. Ist ja super selten geworden.
Und während ich dahin gelaufen bin, kam mir eben plötzlich dieser Spruch, Interaktion ohne Smartphone. Mach's doch einfach mal altmodisch, mal ganz altmodisch die Klingel drücken. Was soll denn schon passieren? Aber dieses Suchtverhalten, diese Angst, die ist total stark. Und gerade deswegen lasse ich es weg, weil ich mir denke, das ist doch nicht gesund. Wenn du weißt, was im nächsten Moment passiert, absolut, dann bist du tot. Nicht zu wissen, was als nächstes passiert, würde bedeuten, das ist das Leben. Natürlich erlebe ich mich auch immer noch in dieser Suchtverhalten mit Smartphone. Also das ist auch ein ganz, wie sagt man, präsenter Teil gerade in mir, dass ich das als ein Suchtverhalten in mir selber aufgespürt habe. Von dem ich merke, dass lege ich das Ding weg und lasse es liegen und versuche mal Interaktion ohne Telefon zu machen, dann kommen in mir dieses, ich muss, ja, dieses, das ist wirklich diese Sucht. Ich muss da jetzt, ja, hingreifen und doch noch schreiben, ich fahre jetzt los. Ich bin gleich da, ja. Aber ich merke schon über Jahre hinweg, dass mir diese Sachen nicht gut tun. Kann ich es nicht mal probieren, mich einfach mal nur ins Auto zu setzen und mal ganz altmodisch die Klingel zu benutzen und, ja, dann einfach da zu sein? Und plötzlich geht's. Aber diese Brücke, das, du bist da alleine. Wir sind da alle alleine damit. Ja, also mit der Sucht von dem Smartphone wegzukommen. Da gibt's, also beim Rauchen kriegst du wenigstens noch Nikotinpflaster. Ja, jetzt das Smartphone-Pflaster.
Nicht, dass sie das auch noch entwickeln.
Ja, also
Dopaminpflaster.
Und auch hier eine Warnung vorab, was einem passiert, wenn man sich dieser Smartphone-Nutzung entzieht. Das ist wirklich, also das Gleichnis, was ich eben aufgeschnappt habe, das mit dem, das ist von wie mit Rauchen. Mhm. Wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dann fallen dir die Raucher um dich herum umso mehr auf, die dann dich mit Rauch vollblasen. Und das ist mit dem Smartphone genauso. Ja, du bist ja jetzt frei vom Smartphone, ja, also du bist ja jetzt besser, ne? Also kein Stück, ja, aber du. Ja, du stehst ja jetzt an der Supermarktkasse, ohne die ganze Zeit da reinzugucken und irgendwas auf voller Lautstärke zu hören. Aber der vor dir und der hinter dir macht's. Oder in der Buchhandlung, ja, drei Stühle, rechts und links, alle beide am Telefon. Ja?
Im Buchhandel. In
der Buchhandlung, ja. Und du setzt dich in die Mitte rein mit deinem Buch zum Lesen. Ja?
Wie untypisch, und, was ja, machst du da?
Ja, genau. Und die fühlen sich schon unwohl, die anderen zwei. Ja. Aber das ist halt das, was man dann erlebt, ja. Und ja, einatmen, ausatmen, lächeln, ja. Auch was gerade sehr präsent bei mir ist, diese sehr simple Übung, die man auf eine Kaffeetasse draufschreiben könnte, ja. Weil die einen auch wirklich in die Gegenwart bringt.
Interaktion ohne Smartphone nanntest du es vorhin und den Appell, das digitale Gerät, wo du als Zuschauer das auch gerade hörst, was wir in der ersten Folge schon viel eingewoben haben, ab der ersten Folge, öfter mal beiseite zu legen und abzuschalten und sich anzuschalten.
Ich glaube tatsächlich, dass diese digitale Geschichte mit den nächsten 70 Jahren wieder kippen wird. Das kann nicht so weitergehen.
Mhm. Was nimmst du wahr? Was ist so deine Beobachtung? Bezogen, ich finde, Beispiel deines Sohnes ist dann ganz, bringt es, glaube ich, sehr konzentriert auf den Punkt.
Also es ist eine Sucht und das Problem bei der Sucht mit der digitalen Welt ist, dass sie uns unmittelbar in dem Moment, wo wir reinschauen, süchtig macht. In dem Moment sind wir schon dran. Ja. Und ich kann es, wie gesagt, bei meinem Sohn gut sehen, wie ist das dann, wenn du dem Süchtigen seinen Stoff vorenthältst. Also der war dann jetzt bei seiner Mutter und da hat er dann wohl viel geguckt im Laptop. Und dann kommt er wieder zu mir und ich möchte, dass er einfach nur da ist, dass ich einfach nur da bin, dass ich mit ihm zusammen da bin, ohne dass etwas zwischen uns ist. Und er sagt mir, er hat jetzt diese Serie geguckt und er will die jetzt weiter gucken. Und ich sage zu ihm, können wir nicht einfach da sein? Können wir, ich möchte auch nicht, dass etwas zwischen uns ist. Ich möchte jetzt kein Smartphone zwischen dir und mir haben. Ich möchte einfach mit dir zusammen sein. Sage ich ihm so. Und er sagt mir, aber er hört jetzt die ganze Zeit von allen Richtungen, so hat er es mir auch gezeigt, hört er diese Serie, die er jetzt gucken will, Kids, keine Ahnung, wie sie hieß, ja, so will, der hört sie die ganze Zeit und ich sag, also einatmen, ausatmen, lächeln, es ist wirklich wie mit einem Drogenabhängigen dann, der will jetzt seinen Stoff, ja, und stehst dann da und der will auch laut, der will unbedingt jetzt seinen Stoff haben und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es momentan ist es so, wenn dann dieser eine Tag von dem Wechsel vorbei ist, dann fragt er nicht mehr danach. Also er fragt schon noch manchmal danach, ob er jetzt mal da irgendwas gucken kann. Dann fühle ich auch erstmal ganz intensiv, ob das jetzt so ein Moment ist, wo man den auch mal das gucken lässt, weil ich glaube ja auch, dass man das denen nicht so einfach wegnehmen sollte, sondern das irgendwie schaut, okay, wir haben ja auch früher ferngesehen oder so, also irgendwie, und als Kind willst du das ja auch, also ich wollte auch immer nur die Simpsons gucken und also deswegen will ich dem das auch nicht wegnehmen. Ich will aber das Gefühl haben, dass das auch jetzt gerade der Jetzt-Moment ist, in dem das der Raum ist, dass er jetzt auch guckt. Mhm. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, dann gebe ich ihm das auch. Und nach kurzer Zeit hat er das Interesse verloren, legt es weg und sagt zu mir, er möchte lieber, dass wir jetzt zusammen, also er möchte eh lieber Fantasiespiele spielen, also irgendwas mit den Kuscheltieren, die haben dann verschiedene Rollen oder so, also das ist eh, was er viel lieber macht, als, also er spielt auch gerne Uno, Mau Mau, Schach, Mühle, also so Brettspiele, Gesellschaftsspiele, das verrückte Labyrinth, aber Federball draußen, total schön, also das könnte man den ganzen Tag mit ihm machen. Ich finde es auch toll zu sehen, wie mein Sohn immer besser Federball spielen kann. Ja, also richtig gut, mit 6 Jahren kann der schon jetzt richtig gut Federball spielen. Und Schach, also ist auch, das sind richtig coole Sachen. Und das würde man sich, das verbaut man sich ja alles, wenn du die ganze Zeit dein Kind vor dem Telefon parkst, so wie es einer der Erzieher aus dem Kindergarten so schön gesagt hat. Du parkst das Kind vor diesem Ding.
Diese Folge wird gesponsert von deinem Telefon. Vermutlich hast du es gerade auch in der Hand oder es liegt auf jeden Fall irgendwo in deiner Nähe. Es verbindet dich mit allem, außer mit dir selbst. Es gibt dir das Gefühl, nichts zu verpassen, wenn du genau das gerade tust, wenn du endlos hier drin dich verlierst. Und ganz ehrlich, wir können damit alles machen. Arbeiten, lernen, uns informieren, austauschen, den Podcast hier zum Beispiel hören. Doch die meiste Zeit, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn ich ehrlich zu mir bin, nutzen wir es, um nicht zu fühlen, im Moment nicht zu sein und uns irgendwie zu beschäftigen und zu unterhalten. Und das Krasse ist, du, genauso wie ich, wir wissen das schon. Das ist keine neue Erkenntnis und trotzdem machen wir es jeden Tag immer und immer wieder. Leg es nicht weg, weil ich oder wir das hier im Podcast dir sagen. Leg es weg, wenn du merkst, es reicht und du bist wieder dran und möchtest dich mit dir selber verbinden. Und diese Werbung hier, genauso wie dieser Podcast, wird übrigens von 2 Menschen produziert, von dem einer auch gerne mal ins Handy abtaucht und da viel zu viel Zeit drauf verbringt. Wo waren wir im Gespräch stehen geblieben?
Das hatten wir in der, ich glaube, 1. und auch 2. Folge schon erwähnt, dass zum einen dieser Wunsch nach Unterhaltung auch bei uns, also der ist jetzt nicht nur bei Kindern, den haben wir ja hier auch, und das Format dient dem vielleicht auch ein bisschen, also immer die Einladung für die Zuschauer, da achtsam zuzuhören. Und zum anderen bringt das in solchen Situationen, was jetzt erwähnt, er kommt von seiner Mutter zu dir, du entnimmst ihm dieses Smartphone, diese erwartete Dopaminbefriedigung, Unterhaltung. Wie gehst du dann mit den Emotionen und dieser Enttäuschung quasi, dieser Auflösung der Täuschung, dass er das jetzt bekommt und weiter da sich unterhalten fühlt, um? Also was hilft es da, so gut bei dir zu bleiben und ihm diesen Übergang zu gestalten, denn hey, das geht auch ohne, bis wir wieder glücklich draußen Federball spielen.
Ganz schwierig. Ist ganz, also vor allem, weil du merkst, dass, also diese Sucht, in dem Moment, also der ist noch nicht mal zur Wohnungstür rein, der ist noch im Treppenhaus und erzählt mir schon von der Folge, die er jetzt gucken will und er will das jetzt unbedingt. Und in mir drin ist dann erstmal dieses, was ein Scheiß, ja. Also ich hole mein Kind von seiner Mutter und er will nur in dieses Ding reingucken, anstatt jetzt irgendwie mit mir zusammen zu sein. So habe ich den aber nicht abgegeben. Also, ja, der war jetzt mit mir tagelang zusammen und wir haben einfach eine schöne Zeit gehabt. Dieser Druck, den der Abhängige dann auf dich ausübt, du bist ja in dem Moment derjenige, der das Suchtmittel zurückhält. Ja, und der übt Druck auf dich aus. Auf der einen Seite geht in mir dann dieser Film ab, so was wird jetzt aus dem, wenn der irgendwann erwachsen ist? Also ich kenne das ja selber, dann erst recht, dann holst du es dir ja dann erst recht. Also ich will dem das nicht vorenthalten oder ihm das Gefühl geben, ich würde es ihm vorenthalten, damit er sich dann irgendwann selber den Kick besorgt, sondern ich möchte, dass wir jetzt einfach zusammen sind. Ja, und das ist das, wo ich immer wieder versuche hinzulenken. Ich versuche immer wieder auf den Moment zu lenken. Wir sind doch jetzt hier. Ja, können wir nicht jetzt einfach zusammen sein und uns eine schöne Zeit machen? Ist so unfassbar schwierig. Also ich merke auch, dass es nicht leichter wird. Es wird eher schwieriger. Also der Grad der Abhängigkeit wird größer. Und das kennen wir ja von uns selber auch. Also ich kenne es von mir selber auch. Und ich habe jetzt ja angefangen, ja, also Interaktion ohne Smartphone, vor ein paar Tagen erst, dann, nachdem du deine Veröffentlichung gepostet hast und wir hatten viel geschrieben und danach habe ich das Telefon weggelegt und ich hatte das Gefühl, oh, jetzt nochmal reingucken, vielleicht hat Nico nochmal was geschrieben und dann hatte ich aber so das Gefühl, aber eigentlich ist es schon wieder nur diese Abhängigkeit, es ist schon wieder diese Sucht, die befriedigt werden will. Und das ist das, was diese digitale Welt macht. Es soll ein Bedürfnis befriedigen. Du kannst alles bestellen, jederzeit.
Alles anschauen, alles haben.
Aber du kannst dein Bedürfnis nicht erreichen. Also es ist ein Unterschied, ob du ein Bedürfnis befriedigst oder ein Bedürfnis erfüllst. Dann musst du dieses Bedürfnis immer wieder befriedigen oder immer wieder erfüllen. Das heißt, du hängst an der Nadel. Du hast dir jetzt den Schuss gegeben und das Blöde ist aber, du wirst dir den Schuss wiedergeben müssen.
Und ja? Wenn man in dem Kontext bleibt, tendenziell extremer, weil das Level vorher
reicht. Es wird immer schlimmer, genau. Das ist genau das, was ich auch eben beobachte. Ja, also dieses Bedürfnis wird immer größer. Und da dann zu stehen und immer mehr zu das Versuchen aufzuhalten, ist dann auch immer unangenehmer natürlich. Also willst du dann sagst, boah, ey, hier, guck doch einfach, ja. Aber bei einem selber eben auch.
Ja? Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, da Kinder, dass der Wendt, dein Sohn mit 6 Jahren, natürlich extrem viel von uns lernen und uns beobachten. Ich hatte es jetzt bei den Nichten von meiner Freundin beobachtet, die sieht die Eltern uns immer mit Handy am Tisch und wird selber das erste Telefon, wo man SMS schreiben kann und sich dann nach dem Essen gleich versteckt und es selber und dieses nachahmen will, so die haben das auch, die scheint es irgendwie, ich sehe das, ich beobachte das. Das hast du auch erwähnt, dass du die letzten Tage angefangen hast, Interaktion ohne Smartphone, wie gestaltest du das für dich, bevor du es jetzt deinem Sohn quasi in den Jetzt-Moment einlädst und in die Erfahrungen im Hier und Jetzt, wie gestaltest du es dann für dich da, diese Sucht und Panik und ich will mehr und vielleicht die nächste Nachricht und die nächste Unterhaltung, der nächste
Kick. Einatmen, ausatmen, lächeln. Super, super kraftvolle Präsenz ist das. Einatmen, ausatmen, lächeln. Weil das ist wirklich dieses, ich muss mir jetzt diesen, ich muss da reingucken, ja. Und du merkst wirklich, das, also wäre schon mal so ein Suchtverhalten, ja, das ist dieses, so ein kalter Schweiß, also diese kalte Abhängigkeit, ja, also dieses Zittergefühl, auch wenn sich das jetzt vielleicht körperlich nicht äußert, ja, aber du spürst das, du spürst in dir drin ist dieses kalte, flaue, das gut, ja, und dann aber einatmen, ausatmen, lächeln und immer wieder jetzt in den Augenblick zurückzukommen, zu sagen, guck mal, jetzt gerade, ja, jetzt gerade, wenn Ändert das irgendwas, wenn du da jetzt drauf guckst? Also, das ändert jetzt nichts. Du bist jetzt mit deinem Sohn gerade hier, ja? Und das bringt jetzt kein Essen auf den Tisch. Also nicht unmittelbar. Also wenn du jetzt gerade was essen willst zum Beispiel, dann musst du was kochen, ja? Also das, du erreichst dein Bedürfnis nicht. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ich mir immer wieder dann sage, ist, ich könnte jetzt zum Beispiel ein Bedürfnis, das ist ja jede Art von Bedürfnis, ja, also ob das jetzt ein Triebbedürfnis ist oder ob das jetzt ein Kleidungsbedürfnis, kannst du jedes Bedürfnis über dein Smartphone unmittelbar befriedigen. Aber du erreichst es nicht.
Was bedeutet dann für dich Bedürfnis erreichen und wie erreichen wir deiner Meinung nach Bedürfnisse?
Für mich ist das wie, ich habe da also so eine ganz klassische Vorstellung davon irgendwie bekommen, von dieser Insel. Du bist in der Wüste und du erreichst eine Oase. Mhm. Du erreichst die Oase. Ja, also du hast jetzt noch nicht von der Quelle getrunken. Du hast dich noch nicht im Schatten erholt. Ja, du hast also deine Bedürfnisse noch nicht befriedigt oder erfüllt, aber du hast sie erreicht. Und durch das Erreichen dieser Oase fühlst du dich schon, oh, endlich, ja, bin ich da. So, dieses Gefühl in einem stark werden zu lassen, dass das Gefühl ist, was über der Befriedigung oder der Erfüllung von Bedürfnissen steht, das Erreichen der eigenen Bedürfnisse. Und das versuche ich mir immer wieder zu vergegenwärtigen, wenn ich wieder diese Sucht in mir aufspüre, diesen Suchtfaktor, der immer wieder dieses Bedürfnis befriedigen will, ja, der dieses Bedürfnis, ja.
Ja, was du am Anfang gesagt hast, finde ich auch ein starker Trigger, ist natürlich dann im Umfeld, ob es eine Bibliothek ist, wo die Menschen links und rechts im Smartphone sitzen, an der Kasse, im Bus, jegliche Wartemöglichkeit wird gefüllt mit Unterhaltung, teilweise auch voller Lautstärke. Es ist ja nicht so, dass wir uns mit der Entscheidung, okay, jetzt weniger Smartphone oder nur für die nötigen Dinge, ich lege es weg, davon jeglichem Reiz und der Erinnerung an diese Sucht trennen. Also wenn wir uns vielleicht in so eine kleine, in unser Zimmer zuschließen, dann nicht. Aber sobald wir raus in die Welt gehen, werden wir überall daran erinnert, dass alles darauf abzielt, da gibt's diese Suchtbelohnung.
Genau, und ich finde, da ist eben dieses Beispiel ist eben sehr gut, um da eben ein bisschen das lockerer zu sehen, weil du kannst niemanden daran hindern, dass der in sein Smartphone guckt. Das muss ja, mich kann jetzt auch keiner daran hindern. Ich kann ja jede Seite aufmachen, die ich will. Ja, das musst du schon selber wollen. Und das willst du nicht. Als Süchtiger willst du nicht freiwillig sagen, nee, ich möchte meinen Stoff nicht. Das musst du erstmal für dich selber auch annehmen. Und dann kannst du es auch erstmal für die anderen, ne? Also Toleranz oder, ja, oder Verständnis. Es ist nicht schön, wenn du an der Supermarktkasse stehst und da guckt einer auf voller Lautstärke irgendwelche KI-generierten oberseichtes Geschwafel, Schmotz. Ja, ist nicht schön. Und wenn du jetzt angefangen hast, dich davon zu entwöhnen, dann denkst du dir natürlich, boah, ist ja noch größerer Schmutz als sonst, ja. Aber dann dieses Gefühl, guck mal, ich stell dir vor, du bist Raucher gewesen, hast jetzt aufgehört zu rauchen und der Neber, der raucht jetzt halt. Ja, klar ist es jetzt noch unangenehmer als vorher, ja. Weil früher hast du dir einfach auch eine angezündet, ja. Jetzt kriegst du halt den ganzen Rauch von dem Nachbarn da ab. Okay. So what? Ja, dann ist es halt.
Ein weiterer Moment gesponsert von deinem Telefon. Kurze Frage, wann hast du das letzte Mal mit jemandem gesprochen und warst wirklich da, ohne darüber nachzudenken, was als nächstes noch ansteht? Und vielleicht ist Aufmerksamkeit die aktuell größte Wertschätzung, die wir Menschen uns miteinander gerade schenken. Wobei wir ganz ehrlich auch selber noch Luft nach oben haben. Das heißt viel Annahme. Was ist so für dich so dieses, ich sag mal, höhere Warum? Kein Smart oder weniger Smartphone benutzt jeder jetzt nicht. Keins ist ja ein wichtiges Medium. Und ich finde auch, der Podcast ist ja ein digitales Medium, wo wir auch das rüber teilen und die meisten Nutzer sehen es vielleicht auch du gerade darüber. Was ist für dich so der Antrieb, der Motivator, da anders zu handeln, aus diesem gesellschaftlich akzeptierten, konditionierten Bild, Smartphone immer dabei, immer ohne Haltung auszusteigen?
Weil mir diese Abhängigkeit so bewusst geworden ist. Ich habe gemerkt, dass das mir nicht gut tut. Also wenn ich jetzt zur Mutter meines Sohnes fahre und vorher schreibe, ich laufe jetzt los, ich laufe jetzt zum Auto. Dann sitze ich im Auto und schreibe, ich fahre jetzt los. Dann stehe ich vor der Tür und schreibe, ich bin jetzt da. Das tut mir nicht gut. Mir tut das nicht gut. Also bin ich einfach mal, ohne zu schreiben und das Telefon zu Hause liegen zu lassen, zum Auto gelaufen. Und während ich dahin gelaufen bin, kam mir eben plötzlich dieser Spruch, ja, Interaktion ohne Smartphone, ja. Und dann laufe ich dahin und ich vorher zu Hause dachte ich noch, naja, es geht ja um unseren Sohn. Vielleicht schreibe ich ja doch, ja. Und nein, mach's doch einfach mal altmodisch, mal ganz altmodisch die Klingel drücken. Ja, seitdem die Mutter meines Sohnes bei uns ausgezogen ist, habe ich bei ihr an der Wohnung noch nie die Klingel gedrückt von außen. Ja, also mach das doch mal. Ja, was soll denn schon passieren? Aber dieses Suchtverhalten, diese Angst, die ist total stark. Und gerade deswegen lasse ich es weg, weil ich mir denke, das ist doch nicht gesund. Dass ich mich so fühle.
Ja, und das ist auch normal, das, was du, glaube ich, gerade gesagt hast, auch diese FOMO, wie es heißt, Fear of Missing Out, die Angst, ich könnte ja was verpassen. Es könnte ja an was mir vorbeigehen.
Ich meine, ich weiß, das Kind ist dort und ich fahre jetzt mit dem Auto dahin und hole das Kind. Was kann denn passieren? Nichts, es ist auch nichts passiert. Ich musste nicht mal aus dem Auto aussteigen und die Klingel drücken. Man hat mich schon gesehen von außen. Ja, und ich habe noch im Auto sitzend die Stimme der Mutter meines Sohnes gehört, die gerufen hat, der Papa ist da. Und ich dachte im Auto, das klappt ja prima. Ja, also Interaktion ohne Smartphone, das läuft super. Ja, aber das ist, als ob man sich entwöhnt aus einer Sucht. Und da ist keiner, ja, es gibt niemanden, der dir dabei gerade, ja, also
wie gesagt, vielleicht die Podcast-Folge hier.
Ja, kein Pflaster.
Gibt es für dich dann, sag ich mal, so was wie einen gesunden Smartphone-Nutzung?
Da bin ich noch nicht. Also da bin ich wirklich noch nicht, weil also ich glaube wirklich, dass das irgendwie komplett kippen wird. Also ich glaube da nicht dran, dass das bleibt. Also weil die Menschheit, ich sag mal, in 100 Jahren, also entweder ist man dann voll am Arsch, so, ja, also ich glaube ja auch wirklich, also die Quintessenz spiritueller Lehren ist ja eigentlich, dass wir schon in einer holographischen Welt leben, ja, und dass diese äußeren Bilder nicht die Wirklichkeit sind. Und jetzt nehmen wir diese nicht reale Welt und packen die in eine Smartphone-Welt, ja, weil wir vielleicht den letzten Versuch irgendwie unternehmen, uns an diese Scheinrealität zu binden. Und wenn jetzt aber das, also wenn jetzt irgendwann, guck mal, Strom ist aus, ja, das Ding ist wirklich nur noch ein Haufen.
Also für die meisten dann nutzlos, also ohne mobile Daten telefonieren passiert ja fast auch nicht mehr. Das SMS schreiben auch nicht, so, was mache ich dann damit?
Ja, einatmen, ausatmen, lächeln.
Wie siehst du es dann im Kontext dieses Podcasts? Weil der natürlich jetzt hier physisch live kreiert wird, aber mit Technik und Co. digital geteilt und digital verfügbar ist.
Ja, in 100 Jahren wird es den auch nicht mehr geben.
Das ist ein Argument, bin ich bei dir.
Ja, also ich dachte auch oft, dachte ich mir zum Beispiel, also ich bin ja Single und ich denke mir oft, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau kennenlernen möchte, dann muss ich die ja dort treffen, wo sie ist. Wo ist die denn?
Ja, idealerweise zu dir passend würde ich sagen, im Jetzt.
Ja, genau. Aber ich sag dir, wo die Frauen heute sind, die sind an ihrem Telefon.
Ja, Instagram und Co.
Das heißt, wenn ich also eine Frau kennenlernen möchte, dann muss ich die über ihr Telefon kennenlernen.
Für Dating-Anfragen wählt die 0800 nach Spaß.
Ja, das möchte ich aber nicht. Ne? Also bleib ich Single. So.
Wie gut, dass ich den Podcast digital teile und dich vielleicht auch die anderen Menschen selber online finden.
Ja, das ist aber so, das ist halt so eine Geschichte. Mhm. Ja. Und ja.
Was wünschst du dir? Ich glaube, ich würde die Frage auf deinen Sohn konkretisieren. Ich habe überlegt, die Frage zu stellen, was wünschst du dir für die Menschheit bezüglich Smartphone? Aber das ist sehr weit. Was wünschst du dir bezogen jetzt als Beispiel deines Sohnes, als Metapher für die Zukunft, finde ich, weil das auch ja gerade eine Generationsfrage ist. Also ich meine, je jünger, desto mehr Smartphone und desto mehr Lärm. Und ich finde das also Babys, die noch nicht mal wirklich verstehen, was die Welt ist, werden von riesen Tablet gesetzt und sehen da bunte Pixel.
Ganz genau. Geparkt. Ich fand den Begriff von dem Erzieher so gut. Man parkt da sein Kind. Ja.
Aber es lebt ja trotzdem, also er hat ja nicht aus.
Also gerade eben über meinen Sohn und in mir drin dann immer diese Auseinandersetzung kommt eben dann auch, dass du es nicht vermeiden kannst. Mhm. Ja, also das ist eben das, was du selber schon gesagt hast. Also es ist irgendwie Teil von allem und so. Also ich meine, meine Banking-App läuft über Smartphone. Ich zahle meine Miete über Smartphone. Also alleine nur deswegen ist es notwendig, ja. Ich bin auch einer, der tatsächlich über Smartphone bezahlt. Also, weil es halt einfach viel bequemer ist, zweimal auf die Seite zu drücken und das Ding dahin zu halten.
Ja, ja, bin ich ganz bei dir.
Nicht deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir da nicht mehr rauskommen, sondern eben wegen meinem Sohn glaube ich, dass es irgendwo möglich sein muss, das in ein gesundes Maß hineinzuflechten, weil ich eben über meinen Sohn sehe, dass es keinen Weg daraus gibt und weil ich immer wieder eben in der Rolle als Vater glaube, dass man einen Weg finden darf. Das ist so wie andere Sachen, die auch zu unserer Welt dazugehören. Krieg, Hunger, Krankheit. Natürlich willst du deinem Sohn oder deiner Tochter, deinem Kind du willst, dass der nur glücklich ist. Mhm. Ja. Und dass das nicht funktioniert, da gibt's einen Teil in mir, der mir ganz klar sagt, nee, also, der muss auch durch diese, also, Täler gehen. Auch wenn du willst das nicht als Vater und also kein, aber es gibt einen Teil in mir, der das sagt. Und diese Smartphone-Geschichte ist eines dieser Täler. Mhm. Es ist kein Hoch. Es wird uns nicht glücklich machen. Und da gehen wir jetzt durch. Ich habe das auch so als Gefühl, ist das, dass wir gerade kollektiv durch dieses Tal hindurchgehen. Ja, und das geht jetzt vielleicht noch 30, 70 Jahre, sowas. Und was sind schon 70 Jahre? Also vor 30 Jahren gab es das Ganze noch gar nicht. Ja, ich habe eben letztens erst meinem Sohn erzählt, wie das war mit Wählschreiben, dass Telefone früher zum Telefonieren benutzt wurden. Also, und
heute muss man dafür ein Museum.
Ja, also ich habe zurzeit viele Flashbacks so irgendwie, wahrscheinlich auch durch den Podcast ausgelöst, von meiner Kindheit, in der es das nicht gab. Und was es aber gab, war schon immer auch diese unterschwellige Unsicherheit, diese unterschwellige Angst. Ich glaube eben auch, dass das ein Teil eben ist, warum ich mir so viel Wissen eben aufgebürdet habe, um eben diese unterschwellige, unbewusste Angst und Unsicherheit, das ist so ein, die geben sich da so die Hand, Angst und Unsicherheit, um das zu kaschieren. Das ist auch eine, warum ich so ein großes Geschwafel dann mal gemacht habe, um eben, ja, also das zu kaschieren. Also ich habe verschiedene Mittel, sage ich mal, gesucht, um diese Unsicherheit und diese Angst zu kaschieren. Und ich glaube, das Smartphone ist auch nur ein weiteres Mittel, was wir kollektiv nutzen, um unsere Unsicherheit und unsere Angst zu kaschieren.
Absolut, also wenn ich mich auch selber beobachte oder auch für dich als Zuhörer, wenn wir einen Moment irgendwo in der Öffentlichkeit warten, wenn wir irgendwo sind, wo wir nicht wissen, also auf Menschen irgendwo warten, einfach da zu stehen, ohne ans Smartphone zu greifen und fake irgendwelche wichtigen Nachrichten zu haben, Momente des Unwissenden, des nicht idealen Hochs, der Angst einfach auszuhalten und das zu fühlen, nicht abzulenken, nicht wegzudrücken, nicht das nächste Reel darüber zu sehen, zu liken, zu teilen oder die nächste 3 Tipps dazu irgendwo aus irgendeinem Blogartikel zu lesen, sondern mit all dem zu sein und das wahrzunehmen, ist ja super selten geworden.
Durch die erste Podcast-Folge bin ich auf was, ja, für mich Fundamentales gestoßen. Es ging ja um die Frage, was macht dich lebendig? Mhm. Was macht das Lebendige in dir überhaupt aus? Und ich bin drauf gekommen, dass es das ist, dass wir nicht wissen, was im nächsten Moment passiert.
Schöne Antwort.
Wenn du weißt, was im nächsten Moment passiert, absolut, dann bist du tot. weil das kannst du mit absoluter Gewissheit wissen. Und dann kannst du einen großen Wissensbogen tatsächlich daraus schlagen, weil wenn du dann Wissen als, wie die Vera Birkenbiel so schön gesagt hat, Instant Knowledge zusammenfasst, also und wenn du das als Wissen verstehst, dann kannst du dem Tod auch eine neue Perspektive geben. Mhm. Und nicht zu wissen, was als nächstes passiert, würde also sagen, würde bedeuten, das ist das Leben. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt einen Bereich, in dem wir nicht wissen, was als nächstes passiert, und absolut wissen.
Also beides.
Also den könnte man sich erschließen, weil du musst nicht sterben, um absolutes Wissen zu erleben. Also das ist was, was Vera Birkenbiel sehr schön eben in einem ihrer Vorträge auch praktisch anwendbar darstellt. Also sie erzählt das eben von Nostradamus zum Beispiel, ja, der die Atombombe gesehen hat, schon lange bevor es Atombomben gegeben hat. Ja, und hat er erzählt, er sieht einen Riesenpilz, der in die Luft steigt und tausend Millionen von Menschen tötet über mehrere Generationen. So, ja. Oder von Mozart, der eben in einem Brief geschrieben hat, dass er das Stück auf einmal gehört hat und dann hat es tagelang gedauert, um das dann auf Papier zu schreiben. Also es gibt einen Bereich von Wissen, Instant Knowledge, wo das so zusammen, die Vera Birkenbiel, sie sagt das so schön wie Instant Kaffee. Ja, also ich finde die Vorstellung ist schön. Es ist so ein zusammengepresstes Wissen. Und wenn du in so einem Zustand von Gelöstheit, nenne ich das jetzt mal, bist, dann kannst du Zugang zu diesem Wissen haben. Und dazu muss man nicht sterben.
Nachdem sie wieder hier sind, was wirklich rüberkommt, ist, es zählen nur zwei Dinge. Der Maßstab, nach dem man sich dann anfängt zu beurteilen in diesem Umfeld, in dem man dann ist, ist erstens Liebe im Sinne von der bedingungslosen Liebe und zweitens, interessanterweise, Wissen. Wenn Sie sich mal mit Nostradamus befasst haben, das war einer der großen Seher vor einer langen Zeit, der hat einige Dinge vorausgesagt, das ist ziemlich unglaublich, weil dieses Übertreten manche in Meditation, in Trance auch können, muss man nicht sterben dafür. Und der hat zum Beispiel die Atombombe vorausgesagt. Natürlich, von Atombombe wusste er ja nichts, er war ja ein Mann des Mittelalters. Was hat er beschrieben? Er hat beschrieben einen gigantischen Pilz, der in die Höhe steigt und Zehntausenden, Hunderttausenden Tod bringt, manchen sofort und manchen erst über die nächsten drei Generationen. Und vor der ersten Atombombe liest man so einen Text und sagt, so ein Scheiß und esoterischer. Und nachdem die Atombombe da war, ist uns völlig klar, was er beschrieben hat. Und was auch interessant ist, die, die dort waren, sagen, das Wissen nicht mehr linear, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe vermittelt wird, sondern das ist so eine Art Instant Knowledge, wie Instant Kaffee. Und das erscheint uns sehr schwer verständlich. Aber wenn Sie den weiten Blick üben, dann fallen Sie manchmal rein in diesen Zustand, wo Sie mit einem Schlag über irgendwelche Dinge plötzlich Bescheid wissen. Das ist ja Einsteins Trick gewesen. Dann hat er mal Jahre gebraucht, das auf dem Papier dann linear zu auszurechnen, worum es gegangen war. Mozart hat geschrieben in einem Brief, dass die Kompositionen, die waren mit einem Schlag da, also innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde, hatte er quasi zeitlos, wenn Sie wollen, das ganze Stück gehört. Und dann hat das hinterher, das hat dann Stunden und Tage gedauert, aufgeschrieben. Also Liebe und Wissen.
Das, finde ich, bringt auch den Bogen zurück. Und dafür darf man vor allem bei sich sein und mit sich sein und nicht vollgeladen mit ganz viel Input, sanften, gezeichneten Geschwafel von außen und ganz weit weg von dem, was vielleicht an Anbindung, an Hellsichtigkeit, an Kanal schon da ist, der darf halt gereinigt, gepflegt und sauber sozusagen sein. Und wenn die ganze Tür, der ganze Eingangsbereich schon voll gemüllt ist mit 1000 KI-Reels und sonst was, da kommst du nicht zur Schatzkammer durch.
Einatmen, ausatmen, lächeln.
Diese Folge wird weiterhin gesponsert von deinem Smartphone. Es ist doch eigentlich verrückt. Wir können in Sekundenschnelle Menschen auf der anderen Seite des Planeten kontaktieren, deren Lebensgeschichte in Social Media folgen und schaffen es manchmal nicht, am eigenen Esstisch, in den eigenen vier Wänden, mit den Menschen, die uns eigentlich am nächsten sind, ein Gespräch aufzubauen und wirklich im Moment da zu sein. Technologie war nie das Problem. Nur die Frage, wie wir sie benutzen oder ob wir von ihr benutzt werden.
Ich muss an die Szene denken von Michael Jackson, hat es mal gesagt, wo er gefragt wurde in einer Limousine auf dem Weg zum Konzert, wo er seine Lieder kommen. Und er meinte, es ist ihm peinlich zu sagen, aber er schreibt sie nicht, sie fließen durch ihn.
How do you write a song?
How do I write a song? Well,
you don't if have I a sat pen down in your hand piano, and you don't try, what would happen?
If I sat here and played some chords, whatever, and say, I'm going to write the best song I've ever written, nothing happens. Something in the heavens has to say, look, this is the time that this is going to be laid on you, and this is when I want you to have it.
Where did that come from?
From above.
You were singing the bass line. Sing that again, and then what happened? How did you get the other instrumentation and the composition? How did it work?
See, the thing is, artists seem to get in the way of the music. Get out of the way of the music. You know, don't write the music. Let the music write itself.
Das ist ja auch sowas, bei vielen Menschen bewundern wir das. Ich finde, für einen selber und für dich auch als Zuhörer darf es vielleicht die Einladung sein, auch mal Räume zu schaffen, wo du nur mit dir bist und deinen Zugang zu dir, zu deinem Instant Knowledge, zu wie du es auch immer nennst, mal zu erfüllen, mal einatmen, lächeln und für immer wieder bewusst eingeplante Momente, wenn du dein Smartphone dafür brauchst, dann trag es ein, aber legst dann weg, mal bei dir zu sein.
Die spirituelle Szene nennt das die Akasha-Chronik. Ein Ort des Wissens. Vera Birkenbiel sagt dazu, von Menschen, die Nahtoderfahrungen haben und dann wieder zurückkommen, dass sie berichten, einstimmig berichten. Also wenn jetzt jemand zuguckt, der Nahtoderfahrungen hat, liefer so eine Message.
Wäre interessant. Come here, talk with us.
Ja, komm zu uns, red mit uns. Red mit Nikolai. Ich bin nicht der Mediator. Also sie berichten einstimmig, dass es um zwei Dinge geht. Und das eine ist Liebe in Form von bedingungsloser Liebe, worauf Vera Birkenbiel dann eben auch erklärt, was letztendlich das Resonanzgesetz ist. Mhm. Ja. Und das zweite ist Wissen. Mhm. Und da sagt sie, dass das eben nicht lineares Wissen ist, sondern Instant Knowledge. Und es gibt ein okkultes, wie sagt man, ein ur-okkultes Buch, ja, also wo vieles von abgeleitet ist. Das sind die Smaragdtafeln von Hermes Trismegistus. Ja, also von dem halt. Und der schreibt, wenn man da eben auch bereit ist, das anzunehmen, dann sagt er, es gibt drei Einflüsse, die auf den menschlichen Körper einwirken. Also auf das Herz, das ist der Blutkreislauf. Dann der Magnetismus und die Akasha. Schön, ne?
Tief, ja.
Ja, ja. Ja. So, fangen wir jetzt an damit, ja. Also am besten wieder die Vera Birkenbiel reinziehen und gucken, wie fällt man da am besten rein in diesen Zustand, ja. Also ich habe das durch meine Jahre im Zen-Kloster, habe ich das ab und zu mal erlebt, dass ich dann da mir den Arschwund gesessen habe und dann irgendwann so durch Flupp, ist man plötzlich in diesem Zustand, ja, wo man dann irgendwie von einer Sache genau Bescheid weiß. Das kennt man ja, ne? So. Und dabei dann jahrelang sich den Arsch dafür wund zu setzen.
Das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, was man tun kann, was ein Zuschauer dazu tun kann, ohne jetzt ins Zen-Kloster nach Japan zu gehen.
Was ist eine effektive Methode?
Ja? Das ist eigentlich schon eine paradoxe Frage, dass wir Effektivität, Tempo, 3 Schritte, 10 Minuten, also wieder einen Rahmen suchen, um an etwas anzuknüpfen, was wie gesagt, nicht linear ist und keine dieser Parameter beinhaltet. Das gibt es ja nicht.
Und das Lustige ist, dass Vera Birkenbiel tatsächlich in einem ihrer Vorträge eine Methode vorstellt, und zwar das Schielen. Ja, und also so wie sie das dann in ihrem Vortrag da mit ihren Mitteln darstellt, ist das einer. Carlos Castaneda schreibt auch in seinen Büchern viel über das Sehen von Energie. Also, dass man eben über die Augen eine Verbindung herstellen kann. Und es gibt eine, ich sage immer, Meditationstechnik dazu. Das ist sehr verharmlost ausgedrückt. Die Tafeln von Chartres.
Ja, ich habe die das erste Mal gesehen.
Und das ist ein Rechteck, ein Quadrat und ein Kreis übereinander in verschiedenen Farben. Rot und Blau, das Rechteck rot und blau, das Quadrat blau und rot, also die Farben wechseln ab, und unten der Kreis wieder rot und blau. Und man schielt auf diese Tafeln. Und durch das Schielen, man muss das erstmal üben ein bisschen, ja, entstehen dann aber irgendwann vier Tafeln vor dem Auge. Das ist diese zwei, Rechteck, Quadrat, Kreis. Und dann schielst du da drauf und dann hast du plötzlich vier. Mhm. Und dann tust du mit den Augen die mittleren beiden zusammenschieben. Mhm. Und durch die Farbgebung kriegst du einen violetten Ton. Und als ich das erste Mal, klar, ich musste das auch erstmal üben. Also wenn man das übt, dann wechseln auch erstmal so die Farben. Also man stellt eine Synchronizität mit den beiden Gehirnhälften her. Mhm. Und man übt das erstmal ein bisschen. Und geht relativ fix tatsächlich dann. Und dann hast du dann diese mittlere Tafel, die dann so einen violetten Ton hat. Und die sticht richtig heraus. Die wirkt viel wirklicher als die wirklichen Tafeln, die man sich anschaut. Und schwupps bist du in diesem Zustand drin. Ich wusste das ja nur, weil ich ja jahrelang mir den Arsch abgesessen habe und manchmal da so reingeplumpst bin.
Ja, zufällig dann.
Ja, genau. Und dann war ich verheiratet, das Zen-Tempel-Leben war für mich abgeschlossen und diese Tafeln sind in mein Leben gekommen. Und ich habe mich da 10 Minuten davor gesetzt und dachte, boah, dieser Zustand, den ich da im Zen-Tempel mir ja so abgearbeitet habe über Stunden, den kriegst du einfach so in 10 Minuten locker. Ich dachte, das ist ja unfassbar. Ja, also wupp, bist du da drin. Also ich glaube tatsächlich, dass das, also da, ich danke der Vera Birkenbiel nochmal, weil sie eben das auch über das Schielen auf eine ganz andere, also sie hat es irgendwo anders hergeholt tatsächlich, dass das, und ich kann das auch nur als, also effektivste, also ich meine, klar, du kannst auch einfach sitzen und atmen, geht auch, ja, nur für jemanden, der vielleicht noch ein Hilfsmittel braucht, ja. Also man sagt ja, um einen Fluss zu überqueren, brauchst du ein Boot. Wenn du an der anderen Seite vom Ufer angekommen bist, wäre es blöd, das Boot zu nehmen und weiterzulaufen, ja. Aber ich laufe immer noch mit meinem Boot rum. Ich bin so ein großer Fan von diesen Tafeln geworden, dass ich sie immer noch benutze. Vielleicht bin ich auch einfach noch nicht am Ufer angekommen.
Das sind doch perfekte Schlussworte für diese Folge. Und ich glaube, das, was wir am Anfang gesagt haben, die Interaktion ohne Smartphone in eine praktisch anwendbare, leicht anwendbare Übung und Beschäftigung zu leiten. Nicht zu sagen, jetzt hier so kalter Entzug und ich starre die Wand an und mein Kopf explodiert, sondern okay, ich versuche es mal mit den Tafeln und allem, was wir hier gesagt haben, als andere Erfahrung mit sich selber. Und man schafft quasi sein eigenes visuelles Bild, statt das nur vorgegeben zu bekommen.
Aho.
Oh.